Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die Folge 388 ist heute dran. Wir nähern uns also rasant der 400 und wer rechnen kann, weiß auch, wann die 400 durch den Äther geht, hätte ich fast gesagt, aber irgendwo sind Drähte ja auch Äther im weitesten Sinne. Also herzlich willkommen alle, die heute zuhören und die das vielleicht morgen oder gestern oder sonst wann hören.
Tja, ich begrüße auch alle, da einige haben mich schon vermisst, dass ich, die meinten zwar nicht, dass ich faul wäre und dass das auch dieser Urlaub da, den ich länger in der Schweiz ein bisschen rausgezogen habe, dass er mir gerne zustehen würde, aber ich sollte doch nicht den Mut verlieren und sollte mich ein bisschen aufrappeln und auch mal wieder dabei sein. Gut, Sie hören es, ich bin dabei und ich freue mich auch darauf, dass wir wieder ein bisschen, ein bisschen Informationen verteilen können. Und dann haben wir ja noch einen, wie immer, das war ja der zweite Part von dem Wolfgang Rudolf, als ich so lange ausgefallen bin, unser Heinz Schmitz.
Wolfgang. Und auch der begrüßt alle ganz herzlich, freut sich, dass Sie da sind und auch unseren seltenen, in letzter Zeit seltenen Gast Wolfgang Back muss man mal extra begrüßen.
Ja, ich wollte eben noch sagen, Wolfgang HC sollten wir ja auch nicht vergessen. Ja. Herr Schmitz.
Ja, da nun der Information Distributor wieder an Bord ist, wird's eigentlich weiter kontinuierlich so gehen oder werden wir dich irgendwann wieder verlieren?
Nee, nur es wäre in der Tat so ein bisschen, ich weiß, das macht alles Arbeit, aber ich wusste manchmal wirklich nicht, ob er da eine Sendung macht oder keine macht. Ich war da ziemlich abgehängt.
Aber wir machen die alle 14 Tage seit Jahren.
Ja, gut.
Und du bekommst ja auch, hast ja immer die Mails bekommen. Der Heinz Schmitz hat es ja immer ein oder zwei Tage vorher rundgeschickt, wann
ja,
die nächste
das, der Heinz
Produktion
Schmitz,
ist.
Ja, das war auch schön, gut und fleißig. Und nur manchmal 14 Tage ist ja das Problem. Dann habe ich dann gedacht, ach ja, genau in den falschen 14 Tagen. Da kann man ja die falsche Woche erwischen. Naja, gut, okay.
Aber nicht, wenn du ein oder zwei Tage vorher eine E-Mail bekommst, wo das drinsteht mit Datum. Ja, aber das war ja keine Antwort auf meine Frage. Wie wird's weitergehen? Du hattest angedroht, dass du nochmal Urlaub machen willst dieses Jahr?
Ja, das ist ja so. Das ist. Ich will nochmal nach Garmisch fahren, aber in Garmisch bin ich nicht aus der Welt, sondern da kann ich mich telefonisch genauso einschalten wie von hier. Und Garmisch, das wird, sonst waren das immer 14 Tage, das kann sein, dass das 4 Wochen werden. Das wird im Alter.
Wann geht's los?
Ja, das hängt auch jetzt ein bisschen mit der gesundheitlichen Situation bei uns im Hause ab, ob eine Operation dazwischen kommt bei meiner Frau und die 3-Stunden-Operation und ob die dann noch irgendwie abheilen muss oder ob man da schon relativ schnell wieder wegfahren kann. Also das wenn soll es im Oktober losgehen, aber ich bin am 10. Oktober noch hier. Also bis zum 10. Oktober, denn da haben wir tatsächlich in meiner alten Abitursklasse ein Treffen. Mein Gott, nochmal bin ich gespannt, wie die Typen alle aussehen werden, die es bis in die Jahre 70 hineingeschafft haben. Denn das Abitur haben wir gemacht 1963. Wart ihr auch schon mal auf so einem Treffen?
Nee, ich war nicht auf einem solchen Treffen.
Wart ihr auch nicht hin, oder?
Oh.
Oder gibt es da keine Aktivitäten, dass man sich wiedersehen
die
will?
Die Kontaktdaten hat keiner mehr von einer Schulklasse.
Ja, aber da haben wir doch drüber geredet, dass das Internet das alles wieder hinkriegt.
Ja? Ja, da müsste sich jemand dran setzen, aber ich habe zu viel Arbeit dafür, um mich da intensiv zu bemühen und möglicherweise kann das ja jemand von denen, die hier still und heimlich zuhören, in die Hand nehmen. Nur das Problem ist natürlich, ich bin ja auch viel gewandert. Ich bin ja durch die Bundesrepublik gewandert. Ich habe im Westerwald gewohnt, ich habe in Köln gewohnt, ich habe in Pulheim gewohnt. Ich war längere Zeit unterwegs mit Diensten und so weiter. Und da hat es immer wieder neue Kontakte gegeben und die alten, die haben niemals so lange angedauert, dass nun da feste Bande daraus gewachsen sind. Und deswegen kennen mich vielleicht viele, aber so, wo ich sagen müsste, die muss ich mal wieder treffen, von der Schule, von der Lehre, vom Studium oder so, hätte ich jetzt im Moment vielleicht Lust schon, aber wäre dann auch wieder ein Aufwand. Und wenn ich es nicht selbst machen und organisieren müsste, würde ich sagen, oh ja, fein. Also
ist das ein Aufruf? Ist das jetzt ein Aufruf?
Ja? Wollen wir mal sehen, vielleicht, ja.
Ja, ja,
ich du, bei uns könnte ja mit Namen um mich werfen, aber dann, naja, mal sehen, was passiert.
Ja, ja, bei uns waren es 3 Leute, die es zusammengetan haben und haben gesagt, wir machen das jetzt. Die 3 Leute, die mit Namen, kannte ich ja wirklich noch alle. Das ist ja nicht unbedingt der Fall. Einige Namen, die ich da so gelesen habe, wer da noch kommt und so, die sind ja schon entfallen. Aber das meiste steckt doch noch vor Augen. Ich kann mir den vorstellen, aber wie sieht der heute aus? Naja.
Ja. Gut, jetzt sollten wir von dem persönlichen Thema ein klein wenig abschweifen und mal über Sachen sprechen, die für den einen oder anderen wichtig sind. Und ich eröffne den Reigen mit der Firma Microsoft. Microsoft hat ja nun einen Tablet-Computer vergangenes Jahr auf den Markt gebracht und sind damit, naja, man könnte sagen, auf die Schnauze gefallen. War nicht das, was die User haben wollten. Und jetzt kommt der zweite Anlauf. Microsoft stellt jetzt Surface 2 und Surface Pro 2 oder Pro 2 von mir aus vor. Ja, jetzt habe ich mal versucht, mich da so ein bisschen einzulesen, was die Dinger denn eigentlich machen können, tun und so etwas. Also, sie sind dünner, sollen schicker aussehen und eine längere Akkulaufzeit haben. Das ist das Erste. Also Surface 2 Pro oder Pro 2 ist um 20% schneller als die erste Generation. Hört sich viel an, aber 20% ist nicht so besonders viel. Die Grafikleistung ist laut Microsoft um 50% höher. Wenn Grafikleistung wie Geschwindigkeit beim Aufbau von Grafiken gemeint ist, dann wäre das schon eine Nummer. So, da ist also von Intel der Haswell-Coprozessor drin. Das heißt, es wird ein Core i5 4200U eingebaut. Der ist mit 1,6 GHz getaktet. Das ist dieses Teil da mit der integrierten GPU und HD Graphics 4400. Gleichzeitig soll sich damit auch die Akkulaufzeit, warum heißt das eigentlich so? Das heißt, die Betriebsdauer des Rechners verlängern, denn der Akku läuft ja gar nicht. Ich habe noch keinen Akku mit Beinen gesehen, aber es hat sich wohl so eingebürgert. Und es hat ein 10,6 Zoll großes Clear-Type-Display. Die Auflösung beträgt 1920 x 1080 Pixel. Und jetzt kommt eine Aussage, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Da sagt Microsoft nämlich, im Vergleich zur ersten Generation sollen die Farben um 46% akkurater dargestellt werden. Ja, verdammte Hacke, eine Farbe ist durch eine Frequenz oder durch eine Wellenlänge definiert. Und die Wellenlänge ist die Wellenlänge. Jetzt kann ich ja sagen, gut, bei Fertigungstoleranzen bin ich 5% daneben oder 4 Nanometer oder sonst was. Aber so eine Aussage, 46% akkurater, bitte, Herr Microsoft, erklär mir mal, was diese Aussage überhaupt soll. So, ein Ständer ist ins Gehäuse integriert. Kickstand heißt das Ding. Warum nicht iStand? Aber egal, war vielleicht nicht mehr frei, der Name. Und damit kann man das Ding auch besser schräg stellen. Man kann es auch besser auf dem Schoß nutzen, wie auch immer. Den Ständer braucht man eigentlich dafür. Es soll 1 Millimeter dünner sein als das Type-Cover der ersten Generation. Und kann man diese Docking-Station, die es dafür gibt, die man wohl hauptsächlich für einen Geschäftsbereich zum Einsatz bringen will, für das Surface Pro 2, da wird das Tablet hineingesteckt. Dann hat es einen USB 1.0-Port. Man ahnt schon wofür, Tastatur, Maus oder irgend so ein Kram. 3 USB 3.0-Ports, sehr löblich. Und das übliche, Audio-Ein- und Ausgänge, Mini-Display-Port, Ethernet und so weiter. Natürlich Stromanschluss und so. An das Teil lassen sich zwei Monitore anschließen und der ganze Kram wiegt ohne Dockingstation 907 Gramm, wenn sie sich da nicht verwogen haben. So, jetzt, es soll 879 Euro kosten, wird in der letzten Oktoberwoche auf den Markt kommen. Man spricht vom 22. Oktober, also vielleicht sogar in der vorletzten Woche. Es wird in verschiedenen Versionen verkauft. Einmal mit einer 64 GB Speicher und 4 GB RAM. Eine mit 128 GB Flash Speicher und 4 GB RAM. Das kostet dann allerdings mehr, 9,79. Dann eine mit 256 GB Flash-Speicher und eine mit 512 GB Flash-Speicher. Diese beiden dann mit 8 GB RAM jeweils. So, kosten dann aber auch 1279 oder das ganz dicke, was natürlich nicht wirklich dicker ist, sondern nur speichermäßig, 1779 Euro. Man kann es seit vergangener Woche vorbestellen und jetzt muss man mal sehen. Ja, und dann das Surface 2, also nicht das Pro, das ist ja auch angekündigt. Das soll nur 676 Gramm wiegen und auch dünner sein als der Vorgänger, als das erste Ding, was dann ein bisschen versagt hat. Als Prozessor ist hier ein Nvidia, ein Quad-Core-Prozessor, Tegra 4 drin, wird mit 1,7 GHz getaktet. Und 2 GB RAM hat das Teil. Es hat auch ein Clear-Type-Display und eine HD-Auflösung, wie vorhin auch, 1920x1080 Pixel. So, damit ist es also eine Ecke schneller als das vorherige und die Kamera soll besser sein. Als Betriebssystem kommt die RT-Version von Windows 8.1 zum Einsatz, wer es denn mag, aber was soll Microsoft anders da drauf tun, ist ja klar. Dann die Preise. Es kommt mit 32 GB Flash für 429 Euro und mit 64 GB Flash für 529 Euro auf dem Markt in Europa und soll zum gleichen Zeitpunkt wie das Surface Pro 2 auf dem Markt kommen. Auch hier kann man das Teil schon vorbestellen. Also man verspricht sich hier eine ganze Menge. Und wenn ich mir allein die Daten ansehe, was dieses Teil macht und kann, kann ich mir vorstellen, dass es nun deutlich mehr Erfolg haben wird als der erste Versuch von Microsoft. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn irgendeine Sache schief geht. Man muss eben wieder aufstehen und weiterkämpfen. Und das scheint Microsoft auf jeden Fall zu können und gelernt zu haben. Und man muss jetzt abwarten, wie der Markt diese beiden neuen Modelle aufnehmen wird. Ich selbst werde natürlich so etwas nicht kaufen, denn ich wüsste gar nicht, was ich so wirklich damit machen soll für unterwegs. Und da ich nur Windows-Betriebssysteme darauf laufen lassen kann, zumindest vorerst, ist es auch für mich keine Alternative.
Gut, man gewöhnt sich an Windows 8, an 8.1 gewöhnt man sich auch. Die Frage ist, ob dieses Tablett nicht eher ein Ersatz für einen Tischrechner ist, den man auch mitnimmt. Und wenn man zu Hause ist, steckt man wieder in die Dockingstation. Wenn man unterwegs ist, nimmt man sich das Teil mit, hat immer den gleichen Rechner dabei. Das hat natürlich auch einen gewissen Charme. Ob das allerdings den recht hohen Anschaffungswiderstand rechtfertigt, darüber erwarte ich, möchte ich mir jetzt kein Urteil abgeben. Ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, kann noch nichts dazu.
Naja, also knapp 1800 Euro für so ein Teil ausgeben plus Dockingstation, was weiß ich, was die noch kostet, da fasse ich mir schon irgendwo anders hin und sage, da kann ich mir so viel andere Rechner kaufen. Man muss es sehen, es gibt da mit Sicherheit eine Klientel dafür, die Spaß daran haben wird und wenn das Ding hält, was es im Moment verspricht, wird es sicherlich seinen Weg machen und die Preise werden auch runtergehen. Wenn ich mir überlege, was der erste Apple II gekostet hat und was die Dinger dann gekostet haben. Und so ist es bei allen anderen technischen Geräten auch gewesen. Also man darf das jetzt vom Preis her noch nicht überbewerten. Denke ich mir mal. Datenbanksysteme, die über verschiedene Rechner, die auch räumlich verteilt sein können, arbeiten, Heinz. Das hast du mit dem Rudi zusammen ausbaldobert und der Rudi hat auch mächtige Ahnung davon, ja?
Ja, mehr als ich.
Ja, ich habe den Beitrag schon gehört. Ich widerspreche dir diesmal nicht. Also, ich will dich da nicht in Verlegenheit bringen. Hardloop heißt dieses Teil. Und wir sollten einfach mal hören, was die beiden dazu zu erzählen haben.
Wir haben wieder einen Gesprächspartner in München. Hallo, lieber Rudi Kulzer. Lieber Rudi, wir kennen alle den Pinguin, der ja das Symbol für Linux ist. Aber jetzt gibt's auch einen gelben Elefanten. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, der gelbe Elefant ist das Symbol von Hadoop. Ich buchstabiere das mal. Heinrich Anton Dora Otto Otto Paula. Hadoop, das ist der Name von einem Datenbanksystem, mit dem die gesamte IT-Branche an das Thema Big Data, also an diese großen Datenmengen, unterschiedlich geschriebene Datenmengen herangeht. Und Hadoop scheint das Rückgrat zu sein. Und was ich so gelesen habe vor kurzem, das hatte unser Gespräch auch ausgelöst, dass im Oktober die Version 2.0 also auf den Markt kommen soll. Aber wie gesagt, in der breiten Masse kennt Hadoop niemand. Den Pinguin kennt man ja zum Teil schon.
Also müssen wir mal sagen, Hadoop ist an sich keine neue Datenbank. Na, ist also nicht so etwas wie Oracle oder Microsoft SQL Server oder sonst.
Oder IBM DB2.
Oder IBM DB2 oder SAP HANA oder wie auch immer. Ja. Sondern es ist an sich ein Dateisystem, ist es auch nicht, eine Art, Daten zu speichern.
Ja, also in der Wikipedia schreibt sie, das ist ein freies, in Java geschriebenes Framework, also Rahmen, für skalierbar verteilt arbeitende Software. Das ist also offensichtlich wichtig, große Mengen, die wachsen können müssen, also die Größe, die Menge muss gut bestimmt werden und sie arbeiten verteilt, ne? Und das ist also ein ganz anderer Ansatz wie die relationale Datenbank. Das muss man mal kurz erinnern. Relationale Datenbank wurde 1970 von Edgar F. Code erfunden, C-O-D-D. Das war ein Mitarbeiter von IBM in Santa Teresa, das ist da in der Nähe von San Jose. Und in dem Labor wurde praktisch die Tabellenstruktur erfunden, mit der man dann Geschäftsdaten gebändigt hat, Adressen und so weiter. Und das ist eben die relationale Datenbank. Die Relation wird in Tabellen dargestellt und gilt bis heute noch zum Arbeiten mit strukturierten Geschäftsdaten. Das ist ja die Betonung, weil diese anderen neuen Daten werden oft fälschlicherweise mit unstrukturiert bezeichnet. Da kämpfe ich mittlerweile ganz heftig, weil ich sage, verdammt nochmal, es gibt keine unstrukturierten Daten. Also ich habe mir jetzt angewöhnt, polystrukturiert oder multistrukturiert, und das übernehmen sie auch, Gott sei Dank, weil unstrukturiert hat jeder dahergeplappert, ist aber technisch falsch. Ne? Es gibt diese Massen von Telefoncalls, von Videostreaming, Social Media und. Also eine Flut, und schon seit zwei, drei Jahren reden wir jetzt immer von Big Data, wird permanent auch falsch dargestellt, als wäre die Big Data eine Technik. Big Data ist eine Herausforderung von Datenablage in großer Menge, und dazu müssen die entsprechenden Werkzeuge gefunden werden. Und es scheint so, Hadoop ist das Werkzeug.
Also was Hadoop macht, wenn ich das richtig verstehe, dann bitte korrigiere mich, ist also im Prinzip ein Dateisystem, das es möglich macht, große Datenmengen parallel auf verschiedenen Rechnern, Servern, Platten, wie auch immer, abzulegen und auch parallelisierte Abfrageprozesse laufen zu lassen.
Diese Datenmengen müssen notgedrungen häufig in verschiedenen Systemen abgelegt sein. Das ist Standard in der gesamten IT. Und die sind in der Lage, mit diesen Datenmengen zu arbeiten, haben da einen ganz bestimmten Ansatz mit einem Master-Slave und so weiter. Also Organisation und der dazugehörige Algorithmus, in den Fachkreisen den Map-Reduce-Algorithmus, mit dem sie da arbeiten, und der gehört Google.
Interessant ist ja, die Hadoop ist ja unter Apache aufgehängt, also ein Open-Source-Projekt der Apache Foundation. Trotzdem stellt Google den Basisalgorithmus zur Verfügung.
Das ist also schon länger, das war 2008. Das, meine Einschätzung ist, dass Google sich sehr geschickt zurückhält, wenn man Dinge von ihnen hat, die man als Monopoly deuten könnte. Also die sind da wesentlich geschickter, als Microsoft damals war mit ihrer Beherrschung des Desktop. Ne? Und es waren ja auch heftige Zeiten mit weiß Gott welchen Klagen und so. Also Google hält sich da gut im Hintergrund und heute machen ja auch andere, gerade IBM macht sehr viel mit Open Source und auch Microsoft ist da hier reingeschwenkt. Ich meine, das Ganze ist ein schönes Beispiel, dass man Entwicklung mit Open Source und dann in einer Gemeinde, wo alle heute drauf, es gibt also diese Gedanken, ich habe jetzt was und das, da zwinge ich die ganze Welt, hat sich sehr stark reduziert, bis verschwunden praktisch. Und das ist eine positive Entwicklung, dass sie da alle drauf springen. Also zum Beispiel Hartob sagt, Wikipedia wird von Facebook, AOL, Baidu, IBM, Yahoo, aber nach meinem Wissen auch von Oracle und SAP, das nützen alle, weil er diese frei verfügbare offene Software kann man ja entsprechend modifizieren, man muss das nur nennen und mitmachen. Also es scheint mir auch ein positiver Trend in der Entwicklung von und Vertrieb von wichtiger Software zu sein.
Man muss ja mal überlegen, wenn das so ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, gäbe es die unheimlich schnellen Ergebnisse der Google-Suchmaschinen nicht ohne diesen MapReduce-Algorithmus beziehungsweise ohne diese Hadoop-Technologie.
Richtig, daher stammt es. Also die haben ja ganz bestimmte Google-Dateisysteme. Da wird aber nicht groß darüber geredet, anders als wie bei SQL oder sonst was, ne? Sondern das technische Rückgrat für den Erfolg der Google-Suchmaschine und das ist ja letztlich ihr Markenzeichen immer noch. Deshalb haben sie aber damals offensichtlich an die Apache Foundation gegeben und trägt heute gute Früchte.
Was haben wir denn von der Version 2.0 zu erwarten? Ist das jetzt einfach nur eine neue Version, wie man Office 2010, Office 2013 hat, oder wird an der Technologie weiter geschraubt?
Scheint so zu sein. Also ein Analyst von Gartner, Merv Adrian, nennt es einen sehr wichtigen Schritt, und zwar mit dem Ziel, die Technologie wesentlich flexibler noch für verschiedene Data Operating Environments, für verschiedene Betriebssystemumgebungen zu machen.
Also eine Erweiterung der Technologie.
Um sie besser nutzen zu können auf verschiedenen Betriebssystemplattformen.
Wir werden das weiter beobachten müssen, Rudi, denn Big Data hat ja nicht nur Vorteile, es können große Datenmengen eben durchsucht werden, sondern es besteht ja auch die Gefahr, wie man aus den Abhörprozessen sieht oder Abhörverfahren sieht, dass Big Data missbraucht werden kann, um uns alle noch gläserner zu machen, als wir schon sind.
Ja, sagen wir so, die bestimmten Instrumente von Big Data, Big Data selber ist ja kein Freund, ne? Es sind einfach viele Daten. Ja. Aber damit zu arbeiten und wer da dabei ist, das kann auch, also ist leider auch ein Synonym für den Missbrauch aller NSA. Aber Big Data selber ist nur große Datenmengen, mit denen man arbeiten muss. Und hier haben wir die Arbeit eben in den Geschäftsdingen und so weiter.
Ja. Okay, Rudi, ganz herzlichen Dank erstmal nach München. Bis zum nächsten Mal, bis du mal wieder ein interessantes Thema hast.
Ja, habe ich immer wieder. Danke, ciao.
Tschüss.
Ja, wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte alles verstanden, wäre das frech gelogen. Heinz, eine ganz wichtige Frage. Für wen ist das Betriebssystem und kann ich das auch benutzen, dieses rechnerübergreifende Datenbanksystem?
Theoretisch könntest du das auch benutzen. Es ist ja eine Open-Source-Sache, aber du müsstest schon ziemlich viele Rechner dafür haben und musst auch dann die Anforderungen an die großen Datenmengen haben. Für normale Anwendungen reichen normale Datenbanken aus. Und wenn man es etwas schneller haben will, nimmt man eine In-Memory-Datenbank. Das geht alles. Bloß wenn man denn so riesengroße Datenmengen hat, dass man diese unendliche Menge an Daten, wie es unsere Freunde von der NSA machen, oder wie zum Beispiel Amazon, die ja pro Minute 85.000 Aufträge abwickeln müssen, oder wenn man zum Beispiel wie Google Millionen von Anfragen innerhalb von Millisekunden beantworten muss, dann braucht man diese riesengroßen Datenmengen und dann nimmt man auch Hadoop, beziehungsweise die haben ja dieses eigene Betriebssystem darunter oder diesen Kernel davon darunter. Und dann verteilt man einfach die Daten auf viele Rechner. Man hat dann eben mehr Kapazität, mehr Rechenkapazität und mehr Speicherkapazität und kann man es nutzen. Und gut, wenn du jetzt deine ganzen Geldeingänge und sowas auch machen musst, wäre es vielleicht für dich auch sinnvoll, das über mehrere Rechner zu verteilen. damit ich du schneller Skin zählen kannst.
Ich bezweifle, dass Hadoop die alle verwalten kann. Heinz, da solltest du dich warm anziehen oder ich oder jeder andere auch. Aber das hilft ja auch. Könnte man sich vorstellen, dass man mittlerweile sogar einen Computer anziehen kann?
Bald. Die Antwort ist bald. Also es ist ja so, dass die Elektronik, die wir heute haben, die Silizium-Elektronik, an sich gar nicht geeignet ist, um die mit rumzuschleppen. Man muss immer dicke Gehäuse drum bauen, denn die darf nicht, das Zeug darf nicht verbogen werden, richtig, die Chips. Sie mögen nicht, wenn sie hinfallen, die möchten nicht geknickt werden. Und wenn man die jetzt wirklich in die Kleidung einweben würde, gäbe es dann noch ein anderes Problem, man muss die ganze Zeug auch verdrahten. Das ist auch gar nicht so ganz einfach, denn möchtest du so richtig mit so einem 4-Quadrat-Kabel da durch die Gegend laufen? Wahrscheinlich nicht. Aber
es kommt auch an, wie lang das ist.
Kannst du hinter dir herziehen. Ja. Oder als Antenne nehmen, ne? Du bist ja Funker.
Ja.
Am Korea Institute of Materials Science and Seongwangko, das ist ein Forschungsinstitut in Korea, da haben sie es jetzt geschafft, dass man Papier oder Textilfasern mit Aluminium tränkt und die dadurch leitend macht. Hat damit ein flexibles Material, auf das man Chips auftragen kann. Also die Chips selber sind ja relativ klein. Der Trick, den die gefunden haben in Korea, dass die zunächst in einem titanbasierten Katalysator vorbehandelt werden und dann werden sie in eine Lösung aus Aluminiumhydrid getaucht. Diese Flüssigkeit zieht in die Fasern ein und macht sie dann leitend. Denn wenn man es einfach aufdampfen würde, wäre das bei Textilfasern sehr, sehr schlecht. Die würden dann reißen, die würden nicht einfach leitend werden oder da auf dauerhaft leitend sein. Das Zeug muss ja, wenn du damit denn auf den Berg kletterst und rumläufst und sowas, muss das Zeug ja auch haltbar sein. Einen anderen Ansatz hat man an der TU Darmstadt, verfolgt man zurzeit. Und zwar nimmt man da man geht von organischen Halbleitern in dem Fall aus, auch wegen der Biegsamkeit, und möchte die über ein Verdampfungsverfahren auf Fasern aufbringen. Zunächst mal ist das, weil, wie sagt man ja gerade schon, Textil ist ziemlich schwierig, weil es sehr raue Oberflächen hat, keine glatten Oberflächen. Deswegen haben die Darmstädter erstmal mit Glasfasern angefangen und haben es geschafft, die in ein Vakuum zu bringen und im Vakuum da die verschiedenen Schichten, bis zu 7 Schichten, organische Halbleiter aufzudampfen und damit zum Beispiel OLEDs zu bauen. Und der Trick bei denen ist, die drehen die Faser im Vakuum und schaffen es so, dass sie gleichmäßig beschichtet werden, und haben es auch schon geschafft, dass man ein paar Zentimeter OLED über mehrere Stunden oder so richtig, über längere Zeit zum Leuchten kriegte. Man muss dann noch so ein bisschen dabei aufpassen, die OLEDs, also organischen Materialien, sind sehr, sehr empfindlich gegen Sauerstoff, die müssen dann noch gekapselt werden. Und was natürlich zurzeit ist es Glasfaser. Das ist nicht wirklich geeignet, um mit in Kleidung eingewoben zu werden. Ist einfach viel zu steif dafür und viel zu empfindlich. Im Moment ist man bei 500 Mikrometer, die man beschichten kann. Man hofft damit dünner zu werden. Und der nächste Forschungsansatz ist, das Verfahren für wirkliche Textilien, also für Polymere, zu verfeinern, so dass man dann auch wirklich Fäden hat, die man mit Halbleitern, mit Halbleitern beschichtet, und könnte denn so wirklich tragbare Elektronik machen und tragbare Computer daraus machen.
Heinz, aber was die Wissenschaftler sagen, habe ich davon? Habe ich dann eine Unterhose, die ich beleuchten kann, oder habe ich dann ein Unterhemd, welches als Datenspeicher dient? Was hat man eigentlich?
Zum Beispiel, das könnte man natürlich machen, aber eher ist es so, dass man Kommunikationssysteme oder dass man, wenn man gesundheitlich überwacht werden muss, die Elektronik dann nicht mehr mit Sensoren aufgeklebt kriegt und dann ein Päckchen irgendwo in der Hose oder am Rücken trägt, sondern dass das dann direkt in der Kleidung verwoben ist und das direkt da untergebracht ist. Wie das natürlich denn aussieht nachher in der Praxis, ist weiß man noch nicht. Es muss ja erst mal die Grundlagen dazu geschaffen werden.
Du hast gesagt, da könnte man mit abnehmen. Irgendwas war mit abnehmen. Da wurde ich hellhörig und habe gedacht, mein Gott, nochmal, dann holst du dir so ein Ding. Kannst du mit abnehmen? Was war das?
Was man da, nein, man kann Sensoren daraus bauen. Du möchtest Gewicht reduzieren, meinst du?
Ja, nee, irgendwas abnehmen.
Oder möchtest du Signale
abnehmen?
Das hast du denn geflissentlich missverstanden. Oder ich habe es falsch ausgedrückt. Das kann natürlich auch sein.
Also
aber wie gesagt, das alles ist zurzeit Grundlagenforschung. Es wird noch einige Zeit dauern, bis man zu wirklich reproduzierbaren, kontrollierbaren Produkten kommt. Und dann können wir dir die Unterhose mit deinem Speicher geben, Wolfgang.
Zum Abnehmen. Gut.
Jetzt müssen wir leider sagen, das haben wir noch nicht im Shop, aber einige andere Dinge, die sind im Shop sicherlich für den einen oder anderen interessant. Und ich muss den Thomas Ritter ja nochmal fragen. Wir wollten ja was Neues machen, aber darüber sprechen wir frühestens bei der übernächsten Sendung. Jetzt den Daumen nach oben. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und
ja, zicke zack.
Immer ein Bit übrig behalten.
Zicke.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.